Was ist Herkunft? Kann man sich von seinen Prägungen lösen? Wie geht man mit seinen Verlusten und Verletzungen um? Wie mit seinem Schmerz? Was taugen Wurzeln, wenn Veränderungen keine oder kaum Chancen bergen? Wie lebt man, wenn man viele Jahre vergeblich liebt? In der Geschichte von Lev und Kato und auch vieler Nebenfiguren erzählen Sie, Iris Wolf, eine weitere Geschichte aus dem Land Ihrer Herkunft, Rumänien, in einem weiten zeitlichen Bogen. Ich denke, je nachdem, bei welchen Figuren man ansetzt, also wenn man schon bei den Großeltern beginnt, dann ist der Bogen wirklich sehr weit und sonst würde ich so sagen 70er, 80er Jahre bis in die Nullerjahre, also bis in die Gegenwart. Was hat eigentlich Anstoß gegeben zum Roman Lichtungen?
Ich muss immer warten, bis ich den Eingang in eine neue Geschichte finde. Also zwischen der Unschärfe der Welt und dann dem ersten Satz des neuen Romans verging ein Jahr. Und ich hatte einfach keine Idee, was als nächstes kommt. Das beunruhigt mich inzwischen auch nicht, weil ich denke, es ist auch gut, wenn es Pausen zwischen dem Schreiben gibt. Denn ab dem Moment, wo ich schreibe, bin ich auch so ganz verpflichtet dieser Welt. Weil wenn niemand anderer sie erzählt, dann wird sie nicht lebendig. Und ich fand es schön, dass es dieses eine Jahr gab, wo ich nicht schrieb. Und eines Tages war Lev da. Ich habe ihn als kleinen Jungen gesehen, wie er das Bett hütet. Wusste, er kann seine Beine nicht bewegen, hatte aber keine Ahnung, was ihm passiert ist und bin ihm einfach gefolgt in dieses Zimmer, in dem er liegt. Und das Haus stellte sich dann so, fügte sich dann zusammen und seine Geschwister. Und das war wie so ein Kammerspiel, wie so ein kleines Einsprengsel der ganzen Geschichte. Ich wusste, da ist alles schon enthalten und es ist dann eher so ein intuitives Folgen dieses ersten Bildes, was sich einstellt.
Ihr Roman erzählt rückwärts und deshalb hat er auch im Grunde zwei Schlüsse. Also das letzte Kapitel ist in der Zeitachse das erste, da ist Lev 5 Jahre alt, glaube ich, und hält den Vater abends in seinem Bettchen an der Hand. Der Vater sollte zur Arbeit und sagt ihm dann, du kannst jetzt loslassen. Und das erste Kapitel, das endet so, und das erste Kapitel ist eben eigentlich in der Zeitachse das letzte, also in den Nullerjahren. Lev ist da um die 30 oder vielleicht sogar schon ein bisschen älter. Das endet so, dass er auf einer Reise mit der Frau, die er seit Kindertagen vergeblich liebt, hört von ihr, sie werde mit ihm zurückreisen. Also einmal, du kannst loslassen und einmal, ich begleite dich, ja, ich komme mit dir. Da öffnet sich unglaublich viel beim Lesen und gleichzeitig bleibt auch viel offen. Also es ist viel dann nicht auserzählt. Was hat Sie dazu bewogen, den Roman rückwärts zu erzählen?
Im besten Fall dient die Form ja immer der Erkenntnis und ist nicht nur Form, sondern mit dem Inhalt verknüpft. Und eine der Themen, die sich so rausgestellt haben beim Schreiben, ist eben die Frage, welche Erfahrungen prägen das eigene Leben so stark, dass sie unsere Identität formen? Und welche müssen wir irgendwann im Leben auch loslassen, um wirklich weiterzugehen? Weil unsere Identität wird ja ganz stark geprägt durch unsere Erfahrungen, Erlebnisse, durch die Menschen, die um uns rum waren. Und es sind eben einzelne herausragende Dinge, die wir auch erinnern und die wir nicht vergessen. Aber manche sind auch, die dienen uns nicht zum Weiterleben, wenn wir uns verändern wollen. Und deswegen dachte ich, dass dieses Rückwärtserzählen so passend ist für diese Fragestellung, weil man erfährt dann nach und nach, warum Lev über gewisse Dinge nicht hinauskommt, warum fallen die ihm schwer, warum ist er so ein statischer, ein zögerlicher Mensch eher, warum braucht er auch Kato, die etwas, eine Qualität in sein Leben bringt, die er so nicht hätte. Warum brauchen sie auch einander, diese Menschen? Und ich habe es mir spannend vorgestellt, wenn die Leserinnen und Leser nach und nach in die Vergangenheit reisen und dann eben diese Stationen auch erfahren, so als würde sich die Welt dann immer wieder neu zusammensetzen. Man muss ja auch immer wieder überprüfen, seine eigenen Schlussfolgerungen, seine eigenen Wünsche an den Text. Das wird immer wieder überprüft, vielleicht manchmal nicht eingelöst und manches dann erstellt sich als ganz anders heraus, als man es vielleicht erwartet hat. Und Lesen hat ja auch immer etwas damit zu tun, dass man selber so mitarbeitet an einem Text. das geschieht, glaube ich, auf diese Art und Weise nochmal ganz anders.
Und ein Stück weit ist dann doch die Kausalität ausgesetzt, finde ich, oder? Man kann nicht sagen, die Figur A benimmt sich so, weil damals B geschehen ist, sondern man ist von Anfang an quasi mit B konfrontiert und geht dann langsam zurück nach A. Also wissen Sie, wie ich meine? Man muss sich seine eigene Meinung machen. Man kann nicht einfach sagen, ach, der ist so, weil das passiert ist.
Das finde ich toll, dass Sie das sagen, weil es geht wirklich darum, eine eigene Meinung zu dem Text zu haben, zu den Figuren. Und das ist ja was, auch im Alltag, was so schwer ist. Wenn wir jemanden begegnen, dann meist innerhalb von Sekunden haben wir ein Bild von diesem Menschen. Und wir sperren ihn meistens viel zu früh in eine Vorstellung ein, die wir von ihm haben. Und der Mensch ist doch aber so viel mehr als diese erste Vorstellung und dieses Erwartbare, das wir vielleicht wahrnehmen können am Anfang. Und wenn wir dann Glück haben und mehr Zeit mit ihm verbringen, dann gibt es auch diese Irritation. Und man merkt so, ups, der andere ist ja gar nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Und dann befreit man ihn aus diesem Bild. Und dann gibt man ihm wirklich Freiheit.
Das Buch Lichtungen ist ja schon, so kann man es lesen, eine Liebesgeschichte. Also es geht um die Liebe von Lev, muss man zuerst mal sagen, zu Kato. Wie es umgekehrt steht, bleibt offen. Und was ich so interessant finde an diesen beiden, ist, dass ihre Beziehung oder sie selbst als Menschen immer nur durch die Augen Levs geschildert werden. Also man hat nie Katos Stimme, die auch mal was zu sagen hat oder was denkt oder so. Was hat sie dazu bewogen, zu dieser Entscheidung, also eine Figur zu nehmen und die Welt quasi durch diese Figur zu zeigen?
Das ist mir erstmal einigermaßen schwer gefallen, weil wer die Unschärfe der Welt kennt, weiß, das war die Multiperspektive. Da hatte ich 7 verschiedene Figuren. Und ich bin immer so gern nah dran an allen meinen Figuren. Also obwohl Levs Geschichte erzählt wird und er der Perspektiventräger des Romans ist, sind doch auch unglaublich viele andere Menschen in der Romanhandlung involviert. Und die sind mir auch alle nah und die finde ich auch alle interessante Leute. Und viele von ihnen hätten auch eine eigene Geschichte, finde ich, verdient. Aber das ging nicht. Ich wollte wirklich ganz nah dran an Lev sein und habe dann aber gemerkt, es wird auch Katos Geschichte erzählt. Also Katos Geschichte der Befreiung auch ein Stück weit, weil sie sich eben von der Enge ihres Elternhauses ganz früh löst und durch das Malen auch einen anderen Zugang zur Welt hat als er.
Sie sind charakterlich ja sehr unterschiedlich. Also er ist ein Zauderer, einer, der sich auch schlecht ausdrücken kann, der noch als Erwachsener so fast wie ein Kind Kato kleine Geschenke zuschiebt, also ihr nicht mal sagen kann, da ist für dich. Also sich nicht getraut wirklich. Und sie hat ja neben ihren sehr mutigen Charakterzügen, die sie, glaube ich, auch brauchte als Kind ohne Mutter mit einem Vater, der trinkt und die totale Außenseiterin im Dorf, hat sie schon auch etwas, ja, für meine Begriffe, Erratisches. Lev kann sich ihrer ja nicht sicher sein. Und wenn man das Buch ausgelesen hat, dann weiß man, es gibt kein Happy End. Also, oder vielleicht gibt es eins, aber es ist eher so, dass man davon ausgehen muss, dass sie wieder abspringt.
Ich wollte es ganz bewusst in der Schwebe lassen, dass man eben nicht weiß, gibt es eine Chance, dass die beiden zusammenkommen? Weil eigentlich könnte es sie geben in meiner Vorstellung. Aber ganz sicher war ich mir auch nicht. Ich war mir nur sicher, dass sie Lebensmenschen füreinander sind. Dass sie diesen besonderen Blick aufeinander haben. Und auch wenn Kato ihn nicht so an sich ranlässt, wie er es sich wünscht, ist er ja die absolute Bezugsperson in diesem Dorf. Auch sein Zuhause, auch seine Mutter ist für sie ja ganz wichtig, wie so eine Zuflucht. Also ich glaube, sie kann auch nur so mutig sein, weil sie irgendwie weiß, dass er ihr treu sein wird auf eine Art und Weise und dass er auch kommen wird, wenn sie ihn ruft. Und das macht sie ja dann irgendwann auch.
Aber was bedeutet das für ihn?
Ja, er ist auf jeden Fall... Ich habe mir immer gewünscht, dass er eines Tages mutiger ist, dass er eines Tages sich befreien kann von diesen traumatischen Erlebnissen, von diesen großen Verlusten seiner Kindheit und so ein bisschen natürlich auch als der Verlassene, als der Zurückgelassene. Das ist aber gar nicht seine Rolle. Ich finde, er könnte durchaus selbstbewusster ihr gegenüber auch sein, weil er so wichtig ist für sie. Und ich wünsche mir für sie, dass sie das beide auch über das, was ich von ihnen erzählen konnte, dass sie das weiterführen und eine gute Form finden für ihre Beziehung. Ich habe viel über Freundschaft und Liebe nachgedacht, gedacht, was unterscheidet das eine vom anderen? Ist nicht jede Liebe irgendwie auch eine Freundschaft? Und jede Freundschaft ist auch Liebe beigemischt. Die Unterschiede sind so fließend manchmal. Und ich möchte schon Hoffnung haben, dass es eine Zukunft für sie gibt, ja.
Sie sagten zu Anfang, also plötzlich sei Lev da gewesen, er sei zu Ihnen gekommen. Kam er ganz aus dem Nirgendwo oder ist er auch getönt von Menschen, die Sie kennen?
Der kam ganz aus dem Nirgendwo. Aber dann in der Entwicklung eines Charakters, da spielt dann so unglaublich viel hinein. Zum einen sind es natürlich eigene Wahrnehmungen der Welt. Zum Beispiel seine Liebe zur Landschaft teilt er mit der Verfasserin. Und dann aber auch Dinge, die man beobachtet an anderen Menschen und irgendwie faszinierend findet und merkt, ja genau, das ist doch auch Lev. Und dann eben auch manchmal nur so Dinge, die sich auf dem Papier finden, also während man schreibt. Die kann man nicht planen, die kann man nicht suchen. Ich habe zwar so einen großen Ordner aus Fundstücken, also zum Beispiel auch den Land Rover, der erwähnt wird, den gibt es als Foto und ich habe alle technischen Daten recherchiert, also gar den Hund Pax. Ich habe ihn nie selber getroffen, aber er wurde mir so lebendig beschrieben und es gab auch ein Foto von ihm, dass er auch in diesen Ordner wanderte. Also es ist irgendwie so ein Sammelsurium aus Versatzstücken aus dem echten Leben und manchmal entwickelt sich dann eben, und das ist das Tolle am Schreiben auch, entwickelt es sich einfach während des Schreibens und man wird von Dingen überrascht. Deswegen mache ich mir auch inzwischen keinen großen Plan mehr für meine Geschichten. Also es gibt schon so Eckdaten und manches sehe ich dann auch, was passieren wird, aber die lebendigsten Stellen im Text sind die, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt, bevor man sie nicht aufschreibt.
Ihr Roman besteht aus 9 Kapiteln und es ist eben so, dass quasi die letzte Geschichte in der Zeitachse ganz am Anfang kommt. Das geht von 9 rückwärts. Und jedes Kapitel trägt ein Motto und diese Motti, die kommen aus ganz unterschiedlichen Texten, sowohl zeitlich als auch örtlich, wobei Rumänien eine große Rolle spielt, die Mehrsprachigkeit von Rumänien. Also es gibt sogar einen Text in Hebräisch, weil das erzählt Levs Großvater einmal. Es bis zum Zweiten Weltkrieg auch eine recht große jüdische Gemeinde in Rumänien gab. Und ich mag solche Motti normalerweise nicht so gerne. Ich finde es immer so ein bisschen, die Autorin oder der Autor zeigt, wie belesen er ist oder wie klug oder was weiß ich. Aber hier kamen sie mir vor wie kleine Laternen in den Text hinein. Also zum Beispiel das 6. Kapitel. Es erzählt von politischen, aber auch privaten Spannungen. Das Motto stammt aus einer Fabel von Aesop. Ich glaube, im ruthenischen Dialekt ist das richtig. Wolf und Lamm, die Wasser trinken, Wolf oben, Lamm unten, Wolf will Streit anfangen und wirft dem Lamm vor, es habe ihm das Wasser verunreinigt. Wie soll es das machen von unten nach oben, oder fragt man sich dann. Und ich fand, das ist so richtig. Auch für vieles, was heute politisch passiert, es hört einfach nicht auf. Und es ist tatsächlich ein Kapitel, das sehr fein, also nicht mit dem Holzhammer, die politischen Strukturen in Rumänien beschreibt, auch die Spannungen zwischen den verschiedenen Volksgruppen, was ja nicht unwichtig ist für Lev selber, der eben diese quasi multiethnische Herkunft hat durch Vater, Mutter, Großvater. Ganz banal, wie sind Sie darauf gekommen, es so zu machen mit diesen Motti?
Erstmal will ich sagen, mir gefällt das Bild der Laternen oder der kleinen Leuchtpunkte in den Text. Für mich waren das auch wie so Gucklöcher, erste Gucklöcher in den Text. Und sie stehen ja auch in 9 verschiedenen Sprachen den Kapiteln vorangestellt, ohne Übersetzung. Da gab es natürlich auch die Frage, soll man gleich die Übersetzung drunter machen? Und ich habe mich dagegen ausgesprochen, weil ich dachte, es ist doch auch gut, einfach auszuhalten, dass man gar nicht weiß manchmal, was ist das überhaupt für eine Sprache? Und Es gibt hinten die Übersetzung, also man wird nicht ganz auf alleine gelassen mit der Übersetzung. Manche Lesende haben jetzt auch schon geschrieben, sie haben sofort Google befragt und dann haben erst ganz am Schluss festgestellt, dass es hinten die Übersetzung gab. Ich wollte das erstmal so stehen lassen und auch zeigen, wie vielfältig die Sprachen sind, die in diesem Land gesprochen werden. Also in Rumänien wird die Lesefibel in 14 Sprachen gedruckt. Das ist eine ganze Menge. Natürlich gibt es eine Mehrheitsbevölkerung. Natürlich heißt es nicht, dass jede Minderheit als vollwertiges Mitglied einer Gesellschaft angesehen wird. Aber doch das einfach zu zeigen, das war mir wichtig. Und sie stehen eben nicht nur, also das sind wirklich wie Eingänge in die Geschichte, weil alle von ihnen relevant in dem jeweiligen Kapitel sind. Also entweder, dass sie aus einem Buch stammen, was gelesen wird, oder aus einem Märchen, was irgendwie direkt Bezug nimmt dann auf den jungen Lev. Und gerade diese Fabel von Aesop, die fand ich auch so treffend, weil sie zeigt, dass, das ist ja das Verrückte in der Zeit, die wir auch heute erleben, dass wir uns fragen, warum hört es nie auf? Warum sind es dieselben? Warum wiederholt sich die Geschichte eigentlich? Wir denken doch, wir werden schlauer und wir denken, wir haben mehr erkannt. Und allein die Geschichte des vergangenen Jahrhunderts sollte uns doch zeigen, dass Krieg niemals eine gute Idee ist. Und trotzdem erleben wir es immer wieder und wieder. Was ist das im Menschen? Warum wiederholt es sich? Was sind das für Mechanismen, auch der Angst, der Unterdrückung, der Macht? Also obwohl es sozusagen in dem Buch jetzt nie ganz offenbar darum geht, ist es die Welt, in der sich die Figuren zurechtfinden müssen? Sind es die Fragen, die sie stellen? Und deswegen ist es für mich auch ein Buch, was zeitlos ist auf eine Art und Weise, obwohl es eben in die Vergangenheit führt.
Ich meine, Lev ist von diesen Wölfen, die sagen, du verschmutzt mir mein Wasser, ja, ist schon sehr betroffen, schon als Junge in der Schule. Er hat einen ehemaligen Freund, der plötzlich anfängt, ihn zu mobben. Dann will er mit der Schule aufhören und merkt, dass das Mobbing dann eigentlich im Militärdienst und auch da, wo er im Wald arbeiten geht, dass das einfach weitergeht, also dass diese Strukturen, dass es immer irgendwelche Leute gibt, die andere plagen, dass das dazugehört, dass es nicht anders geht, dass das immer so weitergeht. Also ich hatte auch das Gefühl, in der Schilderung von Lev ist ihr Roman Lichtungen auch ein Buch über einen Menschen, der angesichts des Schwierigen, für das er ja oft gar nichts kann, irgendwie versucht, sich aus der Welt zu ziehen. Also wenn es einen Ort ohne Welt für ihn gäbe, ich glaube, er würde da hingehen. Mhm.
Er versucht, wie jeder Mensch, seine Mechanismen zu finden, um damit zurechtzukommen, von diesen Bedrängnissen der Welt, auch dieses immer in Frage gestellt werden, ob man richtig ist, bis hinein in die Beziehung, dass man das Gefühl hat, man ist für den anderen Menschen nicht richtig und nicht das, was er braucht. Bis hin aber auch in Familienstrukturen, Strukturen der Hierarchie, die ist ja, die jeder von uns kennt. Also im Beruf, dann als Heranwachsende in der Schule. Immer geht es darum, wo steht man in der Reihe, in welcher Hierarchie? Wer sind deine Freunde? Wer protegiert dich? Wer hält zu dir? Wer lässt dich fallen? Das ist, finde ich, auch deswegen vielleicht seine Liebe zum Wald dann so stark. Er flüchtet ja, also er sagt ja seiner Mutter, er will nicht mehr zur Schule gehen und dann sagt sie, dann gehst du in den Wald. Und das kuriert ihn dann auch. Er geht dann wieder zurück in die Schule, weil er merkt, er ist nicht gebaut für dieses harte Leben, nur im Wald zu sein wie die Waldarbeiter. Aber er geht jeden Sommer dahin zurück und es gibt ihm schon eine Stärke, auch körperlich dann im Militär zurechtzukommen, weil er einfach körperlich gut aufgestellt ist. Das heißt also, er sucht irgendwie Mechanismen, um zurechtzukommen in einer erstmal, ja, einem nicht immer wohlgesonnenen Welt. Aber zum Glück gibt es Menschen so wie Kate oder Camille oder Imre, die irgendwie was für ihn tun, ihm helfen und ihm beistehen.
Lichtungen ist schon auch ein Roman über Schmerz, finde ich. Wir haben Verschiedenes jetzt schon erwähnt, der Tod des Vaters oder der Verlust einer ersten Liebe, als eine junge Frau, in die er sich also sinnlos verliebt, weil er ist ja fast noch ein Kind, während der Kur mit seinem Großvater und die zu Tode kommt. Und auch der Schmerz, irgendwie bei Cato nicht landen zu können, also das finde ich nicht unerheblich. Es tut manchmal fast körperlich weh, das zu lesen, wie es einfach nicht gelingen will. Was würden Sie sagen, welches ist der größte Schmerz?
Für Lev? Mhm. Levs größter Schmerz ist vielleicht, also es geht ja auch viel um Erinnerung und Gedächtnis in dem Buch. Also auch Orte sind ja unser Gedächtnis. Ich habe so einen tollen Artikel gelesen, dass an bestimmten Orten bestimmte Gehirnzellen erst aktiv werden. Das heißt, wir erinnern oder uns anders an bestimmten Orten. Aber der größte Gedächtnisträger ist ja der eigene Körper. Der speichert all unsere Erfahrungen und Erinnerungen, unseren ganzen Schmerz. Der speichert das ab. Und deswegen glaube ich, dass der größte Kummer von Lev steckt in seinem Körper, steckt in seinen Beinen. Und deswegen ist die Liebe auch so wichtig oder das Nahsein oder vielleicht auch Zärtlichkeit zu einem anderen Menschen, weil der einen nochmal anders berührt, einen anders halten kann, einem einen anderen Blick schenkt, die Liebe schenkt uns oder Freundschaft schenkt uns ja einen anderen Blick auf uns selbst. Wir sind ja immer so hart zu uns selbst. Also wir wären ja mit niemandem befreundet, der uns manchmal solche Sätze sagt, wie man sie sich selbst sagt oder so hart mit einem ist oder so kritisch. Immer muss man sich vergleichen mit anderen. Immer hat man es doch nicht richtig gemacht. Der größte Kritiker ist man ja immer selbst. Man legt sich die größten Steine selbst in den Weg, glaube ich, trotz allem Unglück, was von außen kommt. Und ich will das nicht kleinreden. Manche Menschen haben wirklich ganz schwere Startbedingungen auch im Leben. Man fragt sich, wie soll da ein Leben gelingen? Uns geht es ja so wahnsinnig gut. Wir haben diese vielen Freiheiten, die uns so selbstverständlich sind. Und trotzdem sind da so große Hindernisse da und die stecken im eigenen Körper.
Lichtungen enthält eine Fülle von Geschichten. Der Roman hat was von einem fein geknoteten Teppich. Die Hauptgeschichte, Levs Geschichte, ist also verknüpft mit vielen anderen Geschichten. Das sind eben Knoten in einem Gesamtbild, die einem auffallen können beim Lesen, aber nicht aufgedrängt werden. Man nimmt diese vielen Subgeschichten sozusagen einfach so mit beim Lesen. Und trotzdem habe ich mich gefragt, wie entscheiden Sie eigentlich? Also wie orchestrieren Sie Ihre Fülle? Und zweitens, wie entscheiden Sie, was Sie ausführen und was Sie dann einfach stehen lassen?
Mein Anspruch ist es ja, dass keiner dieser Fäden lose herabhängt, die ich so knüpfe. Und es ist tatsächlich so, auch wieder in diesem Buch, ein großes Figurenpersonal, die alle irgendwie zu ihrem Recht kommen. Und wenn Lev mit Milena zusammen ist oder mit Astrid auch, also es sind die beiden Frauen, die noch vorkommen, dann ist er mehrere Jahre mit denen mitunter zusammen. Aber wir im Text begegnen dieser Frau nur auf wenigen Seiten. Das ist wirklich herausfordernd, das dann so zu beschreiben und nicht immer einfach auch in diesem Rückwärtserzählen gewesen, sie so präsent zu machen. Ich habe diese Figuren und auch die Landschaften, in denen es spielt, immer vor Augen wie ein Raum, in dem ich mich selbst bewege. Das heißt, die sind alle nicht auf einer linearen Ebene miteinander verknüpft, die das Erzählen ja macht, dass ja die Tragik des Erzählens ist, dass wir so in der Zeit feststecken als Schreibende. Wir müssen linear erzählen, obwohl alles gleichzeitig passiert, obwohl alles miteinander verbunden ist, haben wir eben nur dieses Voranschreiten oder Zurückschreiten oder auch manchmal nicht chronologisch umherspringen durch Vorausdeutung oder Rückblenden in der Zeit. Aber ich bin in dem Text wie in einem dreidimensionalen Raum, in dem ich mich bewege und ich habe die immer alle im Blick. Vielleicht kann man das vergleichen auch mit einer dramaturgischen Anordnung auf dem Theater, wo man ja auch immer weiß, wo stehen alle Leute und wer wartet schon hinterm Vorhang, was ist die nächste Szene. Das ist irgendwie so ein anderes Gefühl. Und trotzdem herausfordernd gewesen. Ich hatte zum Beispiel ein Schreibstipendium, 3 Monate war ich in einem Künstlerhaus und da habe ich dann eine große Wand, das ist ja das Tolle an so Schreibstipendien, das sind meistens sehr leere Räume. Da gibt es ein kleines Regal, ein Bett, ein Schreibtisch, ne? Und man hat einfach nicht viel mit aus dem eigenen Leben und kann, die Wände sind so schön leer. Und dann hatte ich eben eine Wand wirklich auch mal voll gemacht mit diesen Schnipseln und Fundstücken und Jahreszahlen und Motiven und Menschen, um eben wirklich das auch zu verweben, erzählerisch. Weil nur weil ich in dieser Welt so drinstecke, heißt es nicht, dass meine Leserinnen und Leser das auch automatisch so haben, diesen Rundumblick.
Ich denke, so ein dramatischer Punkt in dem Roman ist, als Lev eigentlich nur so halb, wenn ich das richtig verstehe, Zeuge wird während der Kur mit seinem Großvater, wie die junge Frau, in die er sich verliebt hat, ganz naiv und kindlich fast, wie die zu Tode kommt. Und dann ist irgendetwas. Also jedenfalls, ich habe mir das dann so gedacht, dass der Schock so groß war, dass er das Gefühl über seine Beine verloren hat und die Beine wollen dann sehr lange nicht mehr. Wie entsteht für Sie eine solche Szene? Also die hat einen hohen dramatischen Wert. Gleichzeitig bleibt sie geheimnisvoll. Man weiß nicht, was mit der jungen Frau los ist, warum die Streit hat mit ihrem Freund. Wenn das überhaupt ihr Freund ist, das weiß man nämlich auch nicht. Und man weiß im Grunde nicht, was mit Lev passiert. Es ist wie ein Filmriss.
Ja, das ist eine dieser großen Dunkelstellen auch in der Geschichte, die für mich beim Schreiben entstanden sind. Also ich wusste nicht, dass das Lonja passiert. Ich wusste die ganze Zeit, dass seine Lähmung eine nervlich bedingte Lähmung ist, also dass sie nichts Permanentes ist und mehr seelischer Natur auch als körperlicher. Das gibt es tatsächlich, ne? Dass der Schock manchmal so groß ist, dass man, gibt Menschen, die erblinden oder nicht mehr sehen können oder die Haare werden weiß oder, ne? Also dass sich ein seelischer Schock so überträgt auf das Körperliche und dass da gibt es diesen einen Mann, der ruft ihm zu, bleib stehen, Junge. Und dann wusste ich so, dass Lev sein ganzes Leben lang gefordert sein wird, das zu widerrufen. Das ist also ja manchmal so. Gehen, ja, genau, ja. Das ist ja manchmal auch ein Bann, der uns ein anderer Mensch, jemand sagt einem etwas und das kann so eine Macht über einen haben, dass es wie ein Bann ist. Wie ein Gefängnis, in dem man steckt. Und manchmal muss man etwas widerrufen, was einem gesagt wurde von außen. Das steckt auch ein Stück weit drin. Und im Schreiben hat sich diese Tischgesellschaft eben zusammengefügt und war Lonja da und war eben der Silas da, der immer nur der Künstler genannt wird von Ferry und Lev. Und ich wusste auch nicht genau, was ist mit den beiden. Woher kommt diese Spannung? Die dürfen nicht zusammen sein. Warum streiten sie sich? Und sie macht eigentlich ja nur einen unbedachten Schritt nach rückwärts, was ihr Leben kostet. Und erst im Nachhinein ist mir dann bewusst geworden, wirklich als das Buch schon fertig war, als es publiziert war erst, dass es das Wasser so eine große Metaphorik ist im Buch. Und dass sie in ein leeres Becken fällt, wo das Wasser fehlt. Aber genau kann ich Ihnen auch nicht sagen, was das bedeutet. Das ist einfach passiert.
Ich fand so interessant, dass dieser Junge eine junge Frau beobachtet, die, er weiß ja am Anfang auch gar nicht, dass sie etwas mit diesem Silas zu tun hat, also die mit diesem Künstler sich irgendwie uneins ist, egal worum es jetzt da genau geht, aber die beiden scheinen eine Beziehung zu haben und dachte, ja, das ist ein kleiner Spiegel dessen, was ihm aber auch mit Cato passieren könnte. Also, dass es diese ewige Uneinigkeit gibt oder dieses ewige den Gleichklang verweigern. Dann habe ich auch noch gedacht, Levs Schwester, Halbschwester, die wird ungewollt schwanger. Da habe ich gedacht, ja, vielleicht ist ja auch diese Lonja ungewollt schwanger, vielleicht gibt es da eine Verbindung und das ist auch etwas, was Lev hätte passieren können, beziehungsweise Cato und was in der damaligen Zeit irgendwo so in den 70er Jahren oder 80er Jahren so auf dem Dorf immer noch also sehr lebensbehindernd dann hätte sein können. Also das ist das Schöne an dem Buch, dass die Geschichten, die nicht auserzählt sind, sind gleichzeitig auch so Angebote, drüber nachzudenken, was könnte sein.
Ja, das habe ich, diese Magie der Lücke, die habe ich erst nach und nach entdeckt beim Schreiben. Ich dachte ja immer, früher schreiben heißt, dass man alles so genau wie möglich fasst, so detailliert wie möglich, um dann eben irgendwann festzustellen, dass die pulsierenden, lebendigen Stellen auch jenseits der Sprache liegen, wie überhaupt so Stille und Ruhe und Schweigen immer wichtiger wird in meinem Leben zumindest. Also wirklich Zuflucht suchen in genau dem Gegenteil dessen, was um einen rum ist. Das mag sich widersprüchlich anhören als jemand, der mit der Sprache arbeitet, aber ich bin ein großer Fan der Stille, denke viel darüber nach, auch in Bezug aufs Schreiben, welche Rolle eben das Ungesagte spielt oder im Buchdruck gibt es diesen tollen Terminus des Weißraums. Also jede Seite hat einen Weißraum, die macht das Lesen sozusagen ermöglicht überhaupt uns das Lesen? Oder auch, dass Stempelschneider früher die Buchstaben nicht von dem her gedacht haben, was nachher schwarz ist, sondern von dem, was weiß ist. Also das andere immer auch mit zu berücksichtigen beim Schreiben. Die Stille und die Leere und das Ungesagte, das als Qualität in den Text zu bringen. Wie kann das funktionieren? Wie kann das aber auch in meinem Leben als Mensch stattfinden? Wo kann ich sie jenseits der vielen Beanspruchungen, die ja jeder heute irgendwie hat und auch all die Dinge, die um einen herum passieren und man immer gefragt ist, Stellung zu beziehen und eine Meinung zu finden zu allem und zu vielem, denke ich dann oftmals, mir fehlen auch alle Informationen, um überhaupt so einen richtigen Standpunkt gegenüber Dingen zu haben. Es ist ja oft eher so ein, ja, das Wissen kommt manchmal auch unmittelbar, ob was richtig ist oder falsch oder der richtige Weg ist oder der falsche für uns. Und all das mit zu berücksichtigen, in der Literatur wie auch im Leben, das ist mir immer oder wird mir immer wichtiger.
Die Stille, die Ruhe, die Leere, irgendwie hat es ja auch mit Heimat zu tun. Ich finde Lichtung in Issenbuch über Heimat, die sehr fragil ist und oft nicht zu haben. Oder Heimat, ich weiß nicht, man kann auch sagen, das klingt immer so patriotisch, man könnte ja auch einfach sagen, ein Ort, der mir gehört, ein Ort, wo ich geschützt bin, ein Ort, wo ich mich gut fühle und so weiter. Und also ich glaube, ein Stück weit ist Lefs Lebensweg ja auch eine Suche nach einem solchen Ort.
Es geht ganz viel um Zugehörigkeit in Lichtung, um die Frage, ne, wo man zu Hause ist. Das ist ja, also in dem Buch zumindest, eben das Alternativkonzept der Zugehörigkeit zu einer Landschaft wird durchgespielt, aber auch eine Zugehörigkeit zu Menschen, auch eine Zugehörigkeit zu sich selbst, also in sich selbst so einen sicheren, so einen Safe Spot zu haben, so einen sicheren Ort, an dem man Zuflucht nehmen kann, auch wenn es irgendwie stürmt um einen rum. Also um all diese Fragen. Und ich bin sicher, dass in jedem Gefühl von Heimat auch ein Stück Fremde enthalten sollte oder dass man gar keinen Heimatbegriff haben sollte, wo die Fremde gar nicht vorkommt oder das Unsichere. Und es wird auch die Frage gestellt in dem Buch, muss man immer wieder aufbrechen, muss man immer wieder losgehen? Also ist Heimat vielleicht gar nichts, was hinter einem liegt, sondern hat mit Ankommen zu tun und mit Losgehen. Also man kann es auch umdrehen als was, was man irgendwie im Leben so erreichen kann.
Ja, im Zusammenhang mit dem Thema Zugehörigkeit, wie ist das eigentlich bei Ihnen? Also wenn ich es mir so für mich überlege, dann finde ich das ein schwieriges Gefühl tatsächlich.
Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Auf jeden Fall bin ich zugehörig in der Literatur oder der Literatur zugehörig. In dem Sinne, als dass ich schon sehr früh Bücher entdeckt habe und unglaublich dankbar bin, dass es diese Zufluchten gibt. Ja, das sind ja, Bücher sind ja Werkzeuge, um sozusagen auf der einen Seite manchmal vor der Welt zu fliehen, aber auf der anderen Seite mitten in sie reinzugehen, weil sie uns ja in ganz andere Zeiten und Welten mitnehmen, über uns hinausführen. Also da diese Beheimatung in Büchern, in Geschichten finde ich gut, weil jede Begegnung oder jede gute Geschichte, die erweitert meine Welt. Aber sonst empfinde ich habe kein besonders festes Zugehörigkeitsgefühl. Das ist schon eins meiner Lebensthemen. Auch so dieser große Konjunktiv, der irgendwie da ist, weil wenn man ausgewandert ist oder wenn das eigene Leben woanders begonnen hat und man geht dann dahin zurück, dann wird man immer wieder mit der Frage konfrontiert, wer wärst du denn geworden, wenn du dort geblieben wärst? Also es eröffnet schon mal gleich so einen Möglichkeitsraum. Du hättest auch jemand anderer werden können. Was hättest du beruflich gemacht? Hättest du auch geheiratet? Wenn ja, wen? Wie würde dein Leben aussehen? Das wäre ganz anders, ja, weil jeder Ort auch ein anderes Leben für uns vorsieht. Also die Eröffnung eines Möglichkeitsraums, die ist schon einfach mit dieser Auswanderung so gegeben. Und es gibt auch diesen Satz von Ferry im Buch, wo er sagt, man ist einmal gegangen, immer ein Gehender. Also dieses Unterwegssein, das habe ich schon auch als Lebensgefühl.
Sie waren 8, als Sie mit Ihren Eltern 1985 von Rumänien nach Deutschland gingen. Was mich fasziniert, Sie schreiben über Siebenbürgen so, als hätten Sie dort viele, 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 viele Jahrzehnte gelebt. Viel länger, als Sie alt sind, so quasi. es ist so atmosphärisch, ich fühle mich wirklich in diese Welten entführt. Welche Quellen können Sie denn da anzapfen?
Zum einen sind es natürlich Reisen immer wieder in das Land, weil die Welt, die ich als erinnerte, gelebte Welt abgespeichert habe, die hat es ja nur ganz kurz gegeben. Und darauf kann man sich auch nicht ewig beziehen, sondern man muss es schon abgleichen mit der Welt, die es jetzt geworden ist. Also Reisen sind ganz wichtig, auch jetzt. Das spielt ja in der Maramureș, also im nördlichsten Teil Rumäniens, war ich 10 Tage da unterwegs mit einem Mietwagen, hab das Dorf mir angeschaut, das ich ausgesucht hatte für Lev und Kato, bin mit dieser Waldbahn gefahren, mit der Mukhanitsa, um einfach zu wissen, was sieht Lev, wenn er da in den Wald fährt, wie bewegt die sich, diese Schmalspurbahn, aber auch Geschichten zu sammeln, ne? Also weil, wenn man den Leuten zuhört, wenn man ihnen Fragen stellt, dann erfährt man einfach Dinge, die hätte man sich nie ausdenken können. Ich führe auch gezielt Interviews mit ausgewanderten Menschen, die mir einfach erzählen, also gerade so, wie ist die Militärzeit gewesen, solche Dinge, die in dem Buch jetzt eine Rolle spielen. Aber auch also Filme, Lebenserinnerungen, die publiziert wurden, ne? Manche auch so im Selbstverlag, einfach nur Menschen, die so aus ihrem Leben erzählen für ihre Kinder und Enkelkinder. Ich versuche, so viele Quellen wie möglich zu haben und dann aber auch ein Stück weit mich dann wieder von ihnen befreien, ne? Also das ist ja immer auch die Schwierigkeit. Gewisse Dinge müssen stimmen oder es muss auch geschichtlich sozusagen, die Fakten müssen stimmen, auch Kleinigkeiten. Wir haben uns am Anfang darüber unterhalten, wie sah der Züricher Bahnhof aus, als Lev kam? Weil ich kenne ihn ja nur jetzt. Wie war das mit den Ticketautomaten? Also die kleinen Details des Lebens müssen auch stimmen. Und trotzdem gibt es eine Plausibilität in der Geschichte, die kommt einfach aus dem Erzählen.
Und trotzdem ist es ja faszinierend, dass Sie wieder den Schauplatz, in Anführungszeichen, Rumänien gewählt haben, dass Sie da immer wieder im Grunde zurückgehen.
Ja, verrückt. Ich frage mich auch, ob das mal aufhört. Soll ich mich irgendwann willentlich davon befreien? Es müsste wirklich eine willentliche Entscheidung sein. Und die steht ganz konkret, also konträr zu meinen sonstigen Entscheidungen in den Büchern, die eher ein Überlassen ist der ersten Ideen. Ich habe auch die Vermutung, es gibt schon bestimmte Gründe, warum ich das tue. Zum Beispiel interessiert mich einfach auch so eine Art Menschentyp, die ich dort finde, eine Art von Geschichten, die ich gerne erzähle, dann vielleicht auch insgeheim der Wunsch, mich selber loszulösen irgendwann oder freizuschreiben von diesen Orten meiner Biografie. Andere Seite dann aber auch mir Dinge zu vergegenwärtigen, also mir bewusst zu machen, wie dieses Land über Siebenbürgen und das Banat hinaus aussieht, was die Geschichte des Landes angeht. Also da wirken ganz gegensätzliche Kräfte, aber zum Glück für mich und vielleicht auch für meine Leserinnen und Leser, das weiß ich nicht, bleibt es ja nie dort, die erzählte Welt. Es geht immer irgendwo darüber hinaus, ein Stück weit erschreibe ich mir auch andere Zeiten und Orte, und vielleicht gelingt es ja eines Tages, mich ganz zu lösen. Aber was das dann für eine Geschichte wird, bin ich gespannt.